Amen. Merci vielmals, Marina. Marina hat mich gebeten, mich kurz vorzustellen, dass nicht Einzelne vielleicht das Gefühl haben, dass das für einen da oben ist, wo plötzlich da zu euch redet. Ich bin heute Morgen aus dem Oberland hierher gefahren, aus dem Berner Oberland. Mit meinem Dialekt da werdet ihr aber schnell feststellen, dass ich nicht von dort her komme, sondern aus dem anderen Oberland, nämlich aus dem Zürcher Oberland. Ich bin über Umwege, über die Ausbildung in Deutschland, ins Berner Oberland gekommen. Und in Deutschland ist mir immer gesagt worden, ich rede viel zu langsam. Als ich dann ins Berner Oberland gekommen bin, habe ich gemerkt, jetzt bin ich viel zu schnell. Noch vor zwei Jahren hätte ich euch empfohlen, euch anzugurten, weil ich immer noch schnell bin und vielleicht ist es mittlerweile erträglich. Aber vielleicht doch noch ein bisschen schnell. Ich habe privat Familie, mit meiner Frau Manuela zusammen zwei Kinder. Der Ältere, der wird gerade heute 15. Oder ist heute 15 geworden. Und das ist dann auch der Grund, warum ich heute vielleicht nicht ganz so lange mit euch zusammen bin. Ich habe nämlich müssen versprechen, dass ich, wenn ich schon auswärts bin, nicht allzu lange wegbleibe, sondern dass wir dann noch ein bisschen Zeit haben, um den Geburtstag auch feiern. Genau, so viel zu mir. Mittlerweile ist es ja so, dass für alles irgendwelche Atlanten gibt oder Verzeichnisse oder Bewertungen, wo Sachen aufgeführt werden und dann auch bewertet werden. Das gibt es nicht nur für Sachen, sondern das gibt es auch für Personen und das gibt es auch für Organisationen. Und so gibt es auch den sogenannten Schweizer Gemeinwohlatlas. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem gehört habt. In diesem Atlas werden grössere Organisationen bezüglich ihrem Beitrag zum Gemeinwohl bewertet. Und kürzlich ist mir der Atlas vom Jahr 2017 in die Finger gekommen. Und ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob es mittlerweile schon neuere von diesen Atlas gibt, aber im Jahr 2017 ist auf dem letzten Platz von diesem Atlas weniger erstaunlich, für mich mindestens, die FIFA zu finden gewesen, also der Weltfußballverband. Und ganz auf der anderen Seite von dem Atlas, also auf dem ersten Platz, ist die REGA gewesen, die Schweizerische Rettungsflugwacht, also eine Stiftung, die sich mit Helikopter und Flugzeug der Rettung und medizinischen Erstversorgung von in Not geratenen Menschen verschrieben hat. Gerade wenn man, wie ich, in den Bergen wohnt, ist man vermutlich, also es ist kaum möglich, dass man noch nie so einem Helikopter begegnet ist, wenn man ihn da auf dem Bildschirm sieht. Bei uns ist ganz in der Nähe, also schon fast in Sichtdistanz zu unserer Wohnung, die nächste REGA-Basis, zu Wilderswil nämlich. Die REGA ist also 2017 mit der glatten Note 6,0 zu den meist geschätzten Organisationen in der Schweiz gewählt worden, auf dem ersten Platz von diesem Atlas gelandet. Und jetzt ist das höhere Ansehen für die REGA sicher eine super Sache. Wichtig für die Organisation, weil schliesslich lebt sie ja von Gönner, von Spender. Aber im Ernstfall, also dann, wenn eine Rega-Mannschaft ausrückt und das macht für das, was die Organisation eigentlich besteht, nämlich Menschen retten, dann ist das Lob nicht mehr ganz so wichtig. Überhaupt nicht mehr entscheidend eigentlich. Stellt euch mal vor, ihr hängt irgendwo in einer Felswand fest. Ihr kommt nicht weiter, weder vorwärts noch zurück. Welches Verhalten würdet ihr dann vorschlagen? Ich habe zwei Optionen für euch. Option 1, ihr habt in dieser Wand euer Handy dabei. Ihr schaut dann auf dem Handy schnell auf dem Internet rasch, was sind die Leistungen von der REGA. Lehrt die möglichst auswendig. Schliesst dort in der Wand noch eine Gönnerschaft ab und lobt die REGA den höchsten Tönen. Option 1. Option 2, ihr ruft die Notfallnummer von der REGA an. Haltet euch ganz genau an die Anweisungen, die euch dort gegeben werden. Und dann auch an die Anweisungen der Retter, wenn sie bei euch eintreffen. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand Option 1 gewählt hat. Auch wenn die REGA sicher dankbar ist für jeden positiven Zuspruch, für jede Gönnerschaft, ist es im Fall von einem Notfall eben nicht mehr erste Priorität, die REGA in den höchsten Tönen zu loben. Sondern dann sollten wir uns daran erinnern, dass es sie gibt, daran, dass sie uns aus dieser Notsituation befreien kann und daran, dass wir den Anweisungen von diesen Leuten, von den Rettern, die kommen, dann auch Folge leisten Es würde zum Beispiel auch bei der Rettung wenig bringen, wenn dann die Retter am Seil runtergelassen werden zu uns, wenn sie dann in den höchsten Tönen loben, aber ihre Anweisungen nicht befolgen würden. Dann würden sich die Retter vermutlich denken, also wenn du schon froh bist, dass wir da sind, dann lass dir doch auch helfen von uns. Dann befolg doch auch unsere Anweisungen, dann vertrau doch auch darauf, dass wir dir helfen können. Ich weiss nicht, ob die Regamannschaft ab und zu mit so einem Verhalten konfrontiert werden oder wie oft das mit solchen Situationen konfrontiert werden. Gott aber passiert das regelmäßig. Und zwar früher und heute glaube ich genauso. Und unser Predigtext heute spricht genau die Problematik an. Und der Predigtext heute ist Psalm 95. Und der Psalm 95 will ich jetzt auch lesen. Lies also Psalm 95. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht. Und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre lang empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Mindestens im Text selber finden wir keinen Anhaltspunkt über den Verfasser von diesem Text und auch nicht über die Situation, wo der Text drinnen verfasst worden ist. Was man aber, glaube ich, deutlich sieht, ist, dass der Text offensichtlich aus zwei Teilen besteht. Am ersten Teil, wo die Leser zum Lob von Gott aufgefordert werden, und am zweiten Teil, wo das Volk von Gott als Leser von diesem Text nachdrücklich dazu aufgefordert wird, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Für ein paar von uns wirkt vielleicht der zweite Teil von diesem Psalm wie so kalte Dusche nach einem wohlig warmen ersten Teil, der gefüllt ist mit Lobpreis. Aber die beiden Teile passen perfekt zusammen, weil nämlich der erste Teil nichts anderes macht, als den zweiten Teil perfekt vorzubereiten. Genau genommen ruft uns der erste Teil nämlich nicht einfach nur zum Lobpreis auf, sondern er gibt uns ganz einen Haufen Gründe an die Hand, warum dass wir Gott loben können. Weil zuerst einmal zeigt uns der Psalm in Vers 1 auf, dass Gott als Retter Anbetung gebührt. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Gott soll also gelobt werden, weil er der ist, wo Rettung bei ihm zu finden ist. Der Begriff, der an dieser Stelle mit Heil übersetzt ist, der deckt ein sehr breites Spektrum ab. Er kann mit Hilfe übersetzt werden, kann auch mit Befreiung übersetzt werden, kann mit Errettung übersetzt werden und bezieht sich eigentlich immer auf Situationen, wo man als Not empfindet und wo man sich drin Hilfe wünscht, Hilfe von außen, wo man Rettung erfahren will. So wie zum Beispiel die Situation mit dem Rega-Helikopter, den wir am Anfang gesehen haben, mit dem Seil, wo er jemanden aus der Wand rettet. Das Volk von Gott hat dazumal, wenn es an die grösste Rettungstat von Gott gedacht hat, ziemlich sicher an die Rettung aus der Sklaverei aus Ägypten gedacht. Dazumal hat sich Gott als der erwiesen, der sein Volk sogar aus richtig ausweglosen Situationen retten kann. Wir wissen heute, die Fähigkeit von Gott zu retten, die geht noch viel weiter. Er kann nicht einfach nur aus einer Notsituation retten, dass wir dann wieder in Ruhe und Frieden weiterleben können, aber dann gleich irgendwann müssen wir sterben. Sondern die Bibel zeigt uns, dass das menschliche Leben an und für sich ja eine einzige Notsituation ist, weil wir von Natur aus von Gott getrennt sind. und darum eigentlich zum ewigen Tod verurteilt sind. Der natürliche Mensch, der hängt also tatsächlich in der Wand und kommt weder vorwärts noch rückwärts, hat den Tod vor Augen, einen Tod, den er zwar selber verschuldet hat, den er aber selber nicht daraus rauskommt. Und aus dieser Not kann Gott retten. Und für die, die wirklich zu seinem Volk gehören, ist er der Retter, bringt er das Heil, weil er uns ewiges Leben in seiner Gegenwart kann schenken. Durch das Wirken von Gott hat der Tod seinen Schrecken verloren. Bald feiern wir Ostern, wo wir an das denken. Was für eine Botschaft. Ich meine, wenn das nicht ein Grund ist, zum Gott anbeten. Dabei belassen die Psalmisten aber nicht, sondern er gibt uns auch noch einen weiteren Grund mit, Gott zu loben. Er zeigt uns nämlich in den Vers 2 bis 3 auf, dass Gott als über alles erhabene König Anbetung gebührt. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. Gott soll also auch angebetet werden, weil er ein grosser König ist. Erhoben über alle Götter. Und in der damaligen Zeit hatten alle Nationen so ihre Götter gehabt. Jede Nation hat ihre Götter gehabt. Und da war es wichtig, den grössten Gott an seiner Seite zu wissen, weil dann hat man gewusst, da können alle anderen einpacken. Dann muss ich selber keine Angst haben, weil den grössten Gott habe ich ja auf meiner Seite. Und an dieser Stelle erinnert der Psalmist das Volk von Gott an diese Tatsache. Hey, unser Gott ist der Größte. Er steht über allem. Alle anderen Nationen und alle anderen Götter, die können einpacken. Wir müssen keine Angst haben, weil unser Gott ist der Größte. Er steht über allen Macht. Und klar muss man jetzt sagen, aus heutiger Zeit ist vielleicht nicht mehr ganz so, dass die Menschheit oder mindestens wir in der westlichen Welt die Stärke von etwas noch irgendwie an Götter festmacht. Das haben wir längst hinter uns gelassen. Wir haben eher so ein bisschen vor menschlicher Macht oder vor Naturgewalten vielleicht noch Angst. Aber auch heute gilt, mit dem Gott von der Bibel ist zu rechnen und er ist grösser als alles andere. Grösser als alles, was sich ihm entgegenstellt. Und wenn wir das als sein Volk wissen, dann gibt uns das natürlich Grund, den Gott anzubeten. Also jetzt haben wir schon zwei Gründe, zum Gott anbeten. Aber auch dabei belässt der Psalmist nicht, wenn er uns Gründe gibt zur Anbetung von Gott. Er macht gerade weiter und zeigt in den Vers 4 bis 6, dass Gott auch Anbetung gebührt, weil er Schöpfer und Besitzer von allem ist. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Also unser Gott ist nicht einfach irgendeiner, der irgendwann einmal dazugekommen ist und jetzt irgendetwas will für sich beanspruchen, was er gar nicht gemacht hat. Nein, er ist der, der alles gemacht hat. Und wenn wir gerade hier in der Schweiz, wo wir herkommen, und dort, wo ich herkomme, vielleicht noch ein bisschen spezieller in Interlaken und Umgebung besonders viel Grund haben, die Natur zu bestaunen, dann müssen wir natürlich eigentlich auch umso mehr den bestaunen, der alles geschaffen hat. Ihn für seine Schöpfungskraft anbeten, ihn für seine Kreativität zujubeln. Ich meine, eigentlich jubeln wir ja auch Menschen zu, die eine grosse Kreativität haben, die außerordentliche künstlerische Fähigkeiten haben. Maler zum Beispiel, Bildhauer, Architekten, Musiker, die eine unendliche, scheinbar Schöpfungskraft an den Tag legen. Aber wenn man schon Menschen zujubelt für ihre kreativen Fähigkeiten, dann müssen wir ja umso mehr Gott zujubeln, der die alle noch übertrifft. Und an dieser Stelle gibt der Psalmist auch zu bedenken, dass es bei Gott ja eigentlich noch anders ist als bei dem menschlichen Künstler. Bei menschlichen Künstlern ist es ja so, dass die offensichtlich ihre Kunstwerke verkaufen und dann nachher gar keinen Anspruch mehr auf die haben. Gott hat das, was er geschaffen hat, aber nicht verkauft. Er hat Anspruch darauf. Er ist also nicht nur der geniale Schöpfer von seinen Werken, sondern auch der Besitzer von dem, was er geschaffen hat, der Besitzer von allem. Und es gibt ja auch Menschen, die viel Besitz haben. Oder? Es gibt Leute, die haben Millionen. Es gibt sogar Menschen, die haben Milliarden. Und natürlich gibt es da viel nieder, aber es gibt auch viele, die regelrecht zu diesen Menschen, die viel Besitz haben, aufschauen und die schon fast anbeten. Wenn wir jetzt aber bedenken, dass all das, was die ja scheinbar haben, eigentlich nur Gott gehört, dann sollten wir ja umso mehr an Gott aufschauen und ihn anbeten. Also ein weiterer Grund, zum Gott anbeten. Und auch mit diesem Punkt ist der Psalmist aber noch nicht zum Ende gekommen, mit Gründen Gott anzubeten. Er hat als letztes noch einen weiteren Grund. Er sagt nämlich, Gott gebührt Anbetung als Hirt von seinem Volk. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Was da zum Ausdruck kommt, ist, dass Gott sich um sein Volk sorgt und sein Volk leitet. Wenn wir uns zurückerinnern, hat das Volk von Gott angefangen mit einem kinderlosen Ehepaar. Ein kinderloses Ehepaar, das dann Gott auf wunderbare Art und Weise ein Kind geschenkt hat. Und wenn wir die Geschichte von diesem Volk anschauen, dann bleibt es ja nicht bei dem einen anfänglichen Wunder, das Gott da hat, sondern die Sorge von Gott für sein Volk und seine Leitung ist durch viele Turbulenzen durch offenkundig in der Geschichte vom Volk Israel, aber auch in der Geschichte der Gemeinde von Jesus Christus, eigentlich bis zum heutigen Tag. Gottes Volk ist also nicht ein Volk, wenn wir das anschauen in der Bibel und auch sonst in der Kirchengeschichte zurückschauen, von starken Superhelden, die alles selber im Griff hätten, sondern das Volk von Gott ist abhängig von einem starken Hirt, von seiner Fürsorge, von seiner Leitung. Und all das kommt das Volk von Gott von ihm über. Gott ist weder zu schwach, noch zu beschäftigt, noch irgendwie zu beschränkt, um sich um sein Volk zu kümmern, sondern er bewahrt sein Volk und gibt ihm alles, was es braucht. Wow! Was für ein Grund, Gott zu loben. Oder vielleicht müssen wir sagen, was für Gründe, Gott zu loben. Ich habe mich gefragt, wie oft hast du die Gründe im Alltag vor Augen? Und nicht, dass wir jetzt falsch verstehen. Wir verlangen von euch nicht, dass ihr jetzt euer Leben nur noch die rosa-rote Brille durchseht. Nein, die Bibel zeigt uns natürlich auch eine andere Realität. Sie zeigt uns auch Trauer, sie zeigt uns Klage. Aber der Psalmist zeigt uns da, dass wenn wir unseren Blick auf Gott ausrichten, dass wir dann immer wieder Gründe zum Lob, zu der Anbetung von Gott werden finden. Weil wir eben gerade im Blick auf ihn die Gründe finden können, ihn zu loben, ihn anzubeten. Und insofern ist der Psalm eine Ermutigung, unseren Blick immer wieder auf den Gott auszurichten. Dort an, wo er sichtbar ist. Und natürlich ist Gott in der Schöpfung sichtbar, in all dem, was er geschaffen hat. Vielleicht auch in dem, wie er uns in unserem Leben führt, in dem, was wir im Alltag erleben. Aber zuallererst ist er dort sichtbar, wo uns von seinem Handeln, von seinem Wesen berichtet wird, nämlich in seinem Wort. Und so wünsche ich uns, dass Gott uns immer wieder Gelingen schenkt, gerade auch im Alltag unseren Blick auf ihn zu richten. Uns bewusst die Zeiten einzuplanen, wo wir uns im Alltag auf sein Wesen und Wirken ausrichten und dabei können erkennen, wo das wir überall Grund haben zum Lob von Gott. Der Aufruf zum Lob von Gott ist also grundsätzlich nicht irgendwie eine neuzeitliche, charismatische Entgleisung, sondern ein urbiblisches Anliegen. Wir sind herausgefordert, das Wesen von Gott und sein Wirken zu erforschen und das, was wir dann erkennen dabei, als Grund zu nehmen, ihn anzubeten für das, was wir erkannt haben. Ich hoffe, wir sind jetzt alle so richtig überwältigt vom Wesen von Gott, von seinem Wirken und darum parat, ihn zu loben, ihn anzubeten. Und hoffentlich morgen im Alltag genauso wie heute im Gottesdienst. Jedenfalls glaube ich, dass wir im ersten Teil von diesem Psalm erkennen können, im Schauen auf Gott finden wir Gründe, ihn zu loben. Im Schauen auf Gott finden wir Gründe, ihn zu loben. Aber dann kommt es in unserem Psalm scheinbar zu einem Bruch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Spätestens ab Vers 8 in unserem Text haben wir es mit direkter Rede von Gott zu tun. Und es scheint fast so, als würde der Aufruf vom Psalmist zur Anbetung regelrecht unterbrechen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, sagt er. Und dann schaut er auf seine Geschichte von seinem Volk zurück. Und dort vor allem auf den Abschnitt von der Wüstenwanderung. Dazumal hat er sein Volk auf wunderbare Art und Weise aus der Sklaverei vom damals wohl mächtigsten Volk, von der mächtigsten Nation, herausgerettet. Aber trotzdem, trotz allen Wundern, die Gott da hat, trotz seiner unmittelbaren Nähe, hat sein Volk ihn immer wieder in Frage gestellt. Mit Massa und Meriba werden zwei Ereignisse verknüpft, die ganz exemplarisch für das Verhalten des Volkes von Gott zu dieser Zeit der Wüstenwanderung stehen. Beide Ereignisse haben sich um genau das gleiche Problem gedreht, nämlich darum, dass das Volk von Gott in der Wüste war und dort kein Wasser mehr hatte. Und natürlich, wenn man in der Wüste hockt und kein Wasser mehr hat, dann ist das ein massives Problem, dann geht es ans Eingemachte. Und beide Mal werden wir, wenn wir die Geschichte lesen, Zeugen von einem fast identischen Verhalten vom Volk von Gott. Obwohl das Volk von Gott dazumal mit Gott unterwegs war, obwohl sie Zeugen waren, unmittelbare Zeugen von seinem Wesen, von seinem Handeln, obwohl sie ihn für das angebetet haben, trotz all dem haben sie ihm doch nicht vertraut. Sobald das Eingemachte gegangen ist ihr Misstrauen gegenüber Gott förmlich aus ihnen herausgebrochen. Sie haben seine Führung sofort hinterfragt, seine Fürsorge, all die Sachen, die sie ihn vorher noch dafür angebetet haben. Sie haben ihm Frage gestellt, ob es überhaupt sinnvoll oder nützlich für sie sei, sich von dem Gott führen zu lassen, und haben über alles gewettert, was sie in die Situation hineingebracht hat, wo sie gerade drinnen gesteckt sind. Und die beiden Situationen, die wir davon lesen in der Bibel, ist Gott zwar gnädig gewesen und hat sein Volk schließlich auf wunderbare Art und Weise mit Wasser versorgt. Also sie sind wieder versorgt worden. In der ersten von diesen beiden Situationen hat der Mose die Verfehlung vom Volk aber zum Ausdruck gebracht, indem er den Ort, wo das passiert ist, Massa, das heisst so viel wie Prüfung, Versuchung, und Meriba, das bedeutet Streit, genannt hat. Sie haben nach all dem, was sie mit Gott erlebt haben, an ihm zweifelt. Daran zweifelt, dass er da ist, daran, dass er es gut mit ihnen meint, daran, dass er eingreifen kann und wird in die Situation. In der zweiten Situation hat sich nicht nur das Volk von Gott verfehlt, sondern auch die Anführer, nämlich der Mose und der Aaron. Sie haben sich nicht an die Vorgaben von Gott gehalten und darum hat Gott ihnen darauf vorgeworfen, sie hätten ihm nicht geglaubt. Und damit bringt es Gott eigentlich auf den Punkt. Es ist schön, wenn uns das, was wir beim auf ihn schauen, über ihn erkennen, wenn uns das nachher nicht zum Lobpreis bringt, das ist super. An dem ist nichts auszusetzen, überhaupt nichts. Aber wenn wir auf ihn schauen und dann erkennen, dass er Retter ist, dass er über alles erhaben ist, dass er Schöpfer und Besitzer von allem ist, dass er der ist, der als Hirte für sein Volk sorgen kann und sein Volk gut leiten will, dann soll das nicht einfach dazu führen, dass wir ihn oberflächlich anbeten, dass wir ihn dafür einfach preisen, sondern es soll dazu führen, dass sein Volk, weil es ihn erkennt, ihm vertraut. Sonst wäre das so, als würden wir ihn als Retter anbeten, ihn aber nicht als Retter lassen. Oder als würden wir ihn als über alles erhaben anbeten, ihm aber dann doch nicht die Herrschaft über unser Leben anvertrauen. Als würden wir ihn als Schöpfer und Besitzer von allem anbeten, ihm aber dann doch nicht vertrauen, dass er uns alles geben kann, was wir brauchen und dass er uns gut führen kann. Als würden wir ihn als grossen Hirt preisen, aber dann doch an seiner Fürsorge und an seiner Führung zweifeln. Also wenn Gott da den Psalmist schon fast unterbricht, dann sagt er nicht, dass das, was vorher gesagt worden ist, falsch ist. Der Aufruf zur Anbetung von Gott, der ist natürlich berechtigt. Aber Gott zeigt uns da mit dem Verweis auf das Verhalten von seinem Volk während der Wüstenwanderung, dass er mehr will, als einfach nur oberflächliche Anbetung. Er sagt uns, wenn ihr auf mich schaut, dann sollt ihr das, was ihr seht, nicht einfach nur nehmen als Grund zur Anbetung, sondern ihr sollt es vor allem nehmen als Grund zu mir vertrauen. Im Schauen auf Gott finden wir also vor allem Gründe für bedingungsloses Vertrauen. Gott sagt, wenn er mein Wesen und Handeln schon erkennt, dann solltet ihr auch erkennen, dass die einzig richtige Antwort auf das ist, dass er auf mich vertraut. Oder wir können es vielleicht noch einfacher oder zugespitzter formulieren und sagen, Gott sagt, Anbetung ohne Vertrauen ist oberflächlich. Das will ich nicht, das brauche ich nicht. Gott zeigt uns am Verhalten von seinem Volk aus der Vergangenheit, wie real die Gefahr vom mangelnden Vertrauen trotz allem auf Gott schauen ist. Nicht nur einmal, sondern 40 Jahre lang haben sie Gott mit dem Verhalten regelrecht mürbe gemacht. Das Verhalten scheint unter dem Volk von Gott richtig gehend System gehabt zu haben. Und das sollte jetzt nicht ein Grund sein, dass wir heute über das Volk von Gott können, oder auf das Volk von Gott herabschauen können, sondern ich glaube, es sollte unsere Warnung sein. Ich glaube, auch wir laufen die Gefahr, in diesem System gefangen zu sein. Auch wir Christen heute laufen Gefahr, uns bei Gottesdienst oder anderen Gelegenheiten in der Anbetung fast in einen Trance-Zustand zu singen und Gott überschwänglich zu loben. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann, wenn es ans Eingemachte geht, dann haben wir doch lieber auf uns selber oder auf etwas ganz anderes vertrauen, aber nicht auf den Gott, den wir doch eigentlich gesehen und erlebt haben und den wir vor Gott noch angebetet haben. Ich würde uns ganz ehrlich erzählen, dass wir heute viel besser sind als Volk von Gott dazumal. Das sind wir aber, glaube ich, nicht. Und darum gilt die Warnung genauso an uns. Und sie fordert auch uns raus. Sie fordert uns zum Beispiel raus, wenn wir Gott loben, uns auch zu überlegen, welche praktischen Auswirkungen das Lob von Gott in unserem Leben haben sollte. Zu welchem Vertrauensschritt führt uns die Erkenntnis von Gott auf, wo uns zum Lob von Gott gebracht hat. Vielleicht zeigt uns Gott heute auch, wo wir im Vertrauen auf ihn genauso kläglich versagt haben, wie das Volk von Gott dazumal. Wenn das so ist und du dich vielleicht heute ertappt fühlst, dann dürfen wir Gott um Vergebung bitten. Aber vor allem sollen wir uns unserer Schwäche bewusst werden. Gott in unserem Leben und in unserem Handeln bedingungsloses Vertrauen entgegenzubringen, ich glaube, das ist nicht unsere natürliche Stärke, sondern es ist eine ständige Herausforderung, die uns immer wieder an unsere Grenzen bringt. Und wenn wir die Schwäche erkennen, was dürfen wir dann machen? Dann dürfen wir sie zu unserem allmächtigen Gott bringen, zu unserem Schöpfer, und dürfen ihm darum bitten, dass er in uns das schafft, was wir nicht schaffen. Herr, hilf mir, nicht dabei stehen zu bleiben, dich nur mit Wort loben, sondern schenk du mir immer wieder neu Vertrauen auf dich. Wenn wir jetzt nochmal zum ersten Teil der Predigt zurückkommen, oder zum ersten Teil von unserem Psalm, ich weiß nicht, ob es euch da aufgefallen ist, wie das die Aufforderung vom Lob oder zum Lob eingerahmt ist. Der Psalmist, der fängt als Erster mit an, dass er uns Gott als Retter aufzeigt. Er ist der Fels unseres Heils. Und abschliessend tut der Psalmist die Aufforderung zur Anbetung von Gott, indem er uns Gott als Hirt, als guter Hirt von seinem Volk darstellt. Also als der, der sein Volk mit allem versorgt und sein Volk gut führt. Ist es nicht so, dass Gott uns gerade durch das rettet, dass er uns gut führt? indem er uns mit all dem versorgt, was uns fehlt. Ich meine, könnten wir von uns aus zum Beispiel den Weg zur Rettung finden? Ich glaube nicht. Wir könnten nicht, wenn Gott uns den Weg nicht führen würde. Und das Neue Testament greift den Psalm, wir haben es vorher gelesen, wieder auf. Und wenn das Neue Testament den Text wieder aufgreift, dann zeigt es uns, dass es an dieser Stelle für uns um nichts anderes geht, als um unsere Rettung, wenn der Psalmist im letzten Vers von diesem Psalm von der Ruhe von Gott redet. Dazumal bei der Wüstenwanderung ist es darum gegangen, das Volk von Gott ins verheißene Land zu bringen. Ihnen Ruhe von ihren Feinden zu verschaffen. Aber das Ganze hat für sie ja noch nicht eine endgültige Ruhe bedeutet. Sondern es ist nur ein vorläufiges Bild für das, was Gott denen, die wirklich zu ihm gehören, einmal schenken wird. Er gibt denen, die zu ihm gehören, eine Perspektive auf eine Zeit, wo sie sich für immer von all dem, was sie auf dieser Welt bedrückt und plagt hat, können ausruhen. Eine Perspektive auf ein ewiges Leben in der Gegenwart von Gott. Eine Perspektive auf ein Leben im Licht. Ein Leben ohne Schatten, ohne Leid, ohne Not, ohne Trauer, ohne Schmerz, ohne Krankheit. Ein Leben ohne Rückschläge. Warum ohne Rückschläge? Weil wir dann das Ziel erreicht haben. Und so hat der Schreiber vom Hebräerbrief sagen, wie wir es vorher gehört haben, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Darum gilt auch heute noch die Aufforderung von Gott. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Sie bezieht sich auf die frohe Botschaft, dass Jesus für unsere Sünden, die uns in Not bringen, gestorben ist und uns so den Weg zu dieser ewigen Ruhe eröffnet hat. Und als Antwort auf das, was Jesus dazu mal gemacht hat, erwartet Gott heute auch nichts anderes als dazu mal bei seinem Volk in der Wüste. Er erwartet nur Vertrauen. Es ist ja heute noch so, dass uns Gott nicht wegen unserem Lobpreis rettet, sondern dann, wenn wir auf das vertrauen, was er gemacht hat und immer noch macht. Der Schreiber von diesem Psalm, wie auch der Schreiber vom Hebräerbrief, die zeigen uns wunderbar, wir sind in diesem Leben auf dieser Welt eigentlich ständig der Not ausgesetzt, dass wir uns wahnsinnig schwer tun, Gott zu vertrauen. Das geht nicht nur diesen Menschen so, die Jesus nicht kennen, sondern allzu oft vermutlich auch denen, die Jesus kennen. Auch wir laufen immer wieder Gefahr, uns wie so Bergsteiger in der Wand zu verhalten, die in der Felswand in Not geraten sind und dann bereit sind, unsere Retter, wenn sie kommen, zu loben, sie zu preisen, aber wir tun uns wahnsinnig schwer, den Fels von der Not loszulassen und uns in die Hände vom Retter zu begeben. Wenn wir uns nochmal an den Anfang der Predigt erinnern, dann verhalten wir uns vielleicht manchmal wirklich so, als würden wir in dieser Wand hängen, den Retter preisen, vielleicht sogar Gönner werden, aber mit dem Vertrauen, mit dem Loslassen, haben wir wahnsinnig Mühe. Vielleicht hast du das heute alles überhaupt das erste Mal gehört, dass Gott dein Retter ist und dich rettet, wenn du auf ihn vertraust. Dann darfst du darüber staunen, darfst ihn dafür anbeten, darfst aber auch beten, Herr, hilf mir, immer mehr auf das zu vertrauen, was du mir jetzt gezeigt hast. Und vielleicht hast du die Botschaft von dem Gott, der durch seinen Sohn Jesus Christus rettet, auch schon lange gehört. Vielleicht hat Gott dir geschenkt, dass du dich darauf einlassen konntest, auf das, was Jesus für dich da hat. Und trotzdem merkst du vielleicht, wie schwer, dass dir das in deinem Leben trotzdem immer wieder fällt, dass das Vertrauen doch mehr wie ein Lippenbekenntnis sein sollte. Vielleicht bist du jetzt oder generell in deinem Leben enttäuscht von dir selber, weil das Vertrauen auf Jesus oder auf Gott ein ständiger Kampf zu sein scheint. Dann will ich dich ermutigen, bleib nicht bei dieser Enttäuschung stehen, sondern geh damit zu deinem Retter. Er wird dir vergeben, er wird dich wieder aufrichten, er wird dir wieder den rechten Weg zeigen. Ich glaube, gerade für das ist der heutige Text geschrieben worden. Er soll uns nicht frustrieren, sondern er soll uns ermutigen. Zu dem richtigen Schritt, nämlich zum Schritt auf Gott hin, zu ihm als Retter. Darum sagt der Psalmist, Achtung, Gott will kein oberflächliches Lob, sondern bedingungsloses Vertrauen. Amen.